Ja, ich möchte euch ganz herzlich grüßen zu unserem ersten Christustreff im neuen Jahr. Schön, wenn man das Jahr so beginnen kann, am ersten Tag, dass wir zusammenkommen dürfen, als Gemeinschaft Gott loben, Gott ehren und auch auf sein Wort hören. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung für 2023. Und da freuen wir uns heute besonders, dass unser WK Andreas Schmierer uns heute am Wort dient und uns das Wort fürs Jahr näher bringt und uns leicht auftanken lässt und vorbereitet auch für das neue Jahr. Wir wünschen euch als Christustreff-Leitungsteam und auch im Namen von Gerhard, unserem Gemeinschaftsleiter, ein gesegnetes, gesundes und ein friedvolles neues Jahr miteinander. Wir wünschen euch fürs neue Jahr 2023, dass ihr glaubend nach oben blickt, mutig nach vorne, liebend zur Seite und dankbar zurück. Und schön, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander haben, dass wir miteinander unterwegs sind, dass man nicht allein unterwegs ist, dass wir miteinander Sorgen, Freude und Kräfte teilen. Das ist das Schöne. Herzlich willkommen auch jeder, der hier zu Besuch ist. Ich habe einen schon entdeckt, auch jemand, wo ich schon lange nicht gesehen habe. Es ist toll, dass heute auch Gäste da sind. Auch diese möchte ich jemand herzlich willkommen heißen. Das neue Jahr hat angefangen. Wir haben nochmal das Weihnachtslied gesungen und schwuppdiwupp haben wir das neue Jahr. Mir ging es zwischen den Jahren so, da sortiert man ja immer ein bisschen Schreibtisch, dass was liegen geblieben ist, zerreißt so ein bisschen ein paar Sachen. Da war ich auch am Zerreißen was und das war ein Brief vom Gnadauer Gemeinschaftsverband und da stand auf dem Umschlag, habe ich das Bild vom Präses Steffen Kern, der ist schon sehr gut bekannt, gesehen und nebendran ein Spruch, den möchte ich euch gern auch mitgeben zu Beginn. Steffen Kern sagt, Gott ist ein Anfänger. Er fängt an, immer wieder neu an, mit seiner Welt, mit seinen Menschen, mit dir. Also wage den Anfängerglauben und lebe als Hoffnungsmensch. Gott ist ein Anfänger. Wir möchten zu Beginn still werden, bitte ich die Ute, dass wir miteinander beten.
Ja, Jesus, hab du Dank, dass wir uns heute Abend hier treffen dürfen. Hab du Dank, dass du es selber bist, der uns einlädt. Dass wir zu dir kommen dürfen und dass du uns das schenken möchtest, was jeder von uns braucht. Und ich danke dir auch jetzt für das Weihnachtslied, das wir nochmal gesungen haben. Ich danke dir, dass wir von Weihnachten her kommen und dass wir ja, an deiner Krippe stehen durften. Hab du Dank für die Freude, die du uns damit bereitet hast, Herr Jesus, dass du in diese Welt und in unser Leben gekommen bist. Und ich wünsche mir für mich und für uns, Herr Jesus, dass diese Weihnachtsfreude nicht gleich wieder verfliegt im Alltagsstress des neuen Jahres, sondern dass es einfach in unsere Herzen bleibt und dass wir uns wirklich auch übers Jahr hin wirklich an dir freuen, Herr Jesus, weil du da bist und weil du der Grund unserer Freude bist. Und ich danke dir jetzt, Herr Jesus, für den Christustreff heute Abend. Ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest in deinem Wort, Herr Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Herz aufschließt und dass du zu uns sprichst. Hab du Dank, dass wir gespannt sein dürfen, was du für uns bereithältst. Hab du Dank, dass du uns Gutes tun möchtest und dass du ein Gott bist, der uns sieht. Und da bin ich so froh, dass du so ein ganz persönlicher Gott bist. Hab du Dank, dass du uns jetzt da abholen möchtest, wo jeder von uns steht. Segne du uns heute Abend. Amen.
Ja, liebe Apis, gerade mal 8 Tage ist es her, dass Weihnachten war, dass Heiligabend war. Da ging es um ein Kind und um eine Mutter, um eine besondere Geburt. Heute wird es ähnlich sein, auch die Jahreslosung 2023. Es geht um eine Mutter, es geht um ein Kind und um eine Geburt. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Okay, wer jetzt meint, er sei im falschen Film oder ich hätte die Predigt von letzter Woche aufgewärmt, der irrt. Und ich kann heute versprechen, es wird um keinen Film gehen und der Stammbaum von Jesus, der kommt jetzt am Anfang ganz kurz vor, aber dann auch nicht mehr. Versprochen ist versprochen. Aber der Stammbaum von Jesus, ich habe ihn trotzdem gebraucht, der liefert uns eine gute Vorlage. Weil irgendwie müssen wir jetzt wieder zurück zu Abraham kommen. Und der kommt eben vor, direkt im Stammbaum von Jesus. Dort heißt es, Abraham zeugte Isaak. Das wäre die kürzeste Version. Die kürzeste Version einer Geschichte, wenn jemand fragen würde, hat Gott denn sein Versprechen gehalten, das er Abraham gegeben hat, das Versprechen mit dem Sohn? Und die Antwort, die würde dann lauten, ja, ja, aber. Denn 14 lange Jahre liegen zwischen der Geburt von Isaak und 14 Jahre davor die Geburt von Ismael, dem Sohn der Hagar. Wir machen jetzt also mal den Sprung 4000 Jahre zurück, 2000 Jahre vor der Geburt von Jesus. Fangen wir mit Abraham an. Er war von Gott auserwählt. Und wie gesagt, jetzt nicht so wie im Schulsport, wo das irgendwie schwierig wird, weil da werden zuerst die gewählt, die am sportlichsten sind, die irgendwie flink rennen können oder die irgendwie beliebt sind. Also nicht so Leute wie mich. Ich saß am Ende immer noch auf der Bank und musste dann halt irgendwie in das Team, das übrig bleibt, musste man dann irgendwie so zuschieben. War kein Trauma, aber erzählen wollte ich es trotzdem. Ja, wenn Gott jemanden erwählt, dann erwählt, dann hängt es normalerweise nicht mit menschlichen Fähigkeiten zusammen. Es geht auch nicht um irgendwelche Noten, um irgendwelche Punkte im Mathe-Abi. Es geht nicht um kräftige Muskeln oder dass jemand mit so besonders rehbraunen Augen ganz lieb guckt und dann irgendwie die Gunst des anderen bekommt. Und eine Frage vom Alter kann sie ja bei Abraham auch nicht gewesen sein. Der gute Mann war 75. Also wenn da meine Karriere beginnt, dann bin ich gespannt. Habe ich noch 45 Jahre im Vorspann. Abraham war 99, als ihm dann endlich der Isaak verheißen wurde. Aber davor, da war die Erwählung von Gott. Eine dreifache Ansage. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Verheißung Nummer 1. Nummer 2. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Nummer 3, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ich probiere es mal in unserer Sprache. Abraham, du bekommst ein Land zugesprochen. Ich schicke dich jetzt mal los, aber ich sag dir mal noch nicht, wohin es geht. Du wirst es schon rechtzeitig erfahren. Und sei gewiss, ich sorge für alles, was du brauchst. Und du wirst mehr haben, als du brauchst. Du hast so viel, dass auch noch andere dadurch gesegnet werden. Und nicht nur die anderen Leute in deiner Umgebung, sondern alle Völker auf Erden sollen durch dich gesegnet werden. Abraham, der von Gott erwählte, und dann noch Sarah, seine Frau, das müsste doch eigentlich eine Bilderbuch-Ehe sein. Wenn da nicht dieses eine Problem wäre. Sarah, die kann keine Kinder bekommen. In unserer Bibel steht da ganz nüchtern, Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Prinzipiell ist es ja nichts Schlechtes, wenn Männer auf ihre Frauen hören. Werden mir die anwesenden Frauen hoffentlich bestätigen, hoffe ich zumindest. Aber einfach machen, was die Frau sagt und davor den Verstand ausschalten, das ist, glaube ich, keine ganz so gute Idee. Das gab es davor schon mal mit Adam und Eva. Adam hat auch gemacht, was Eva ihm angeboten hat. Und am Ende hat er ihr dann doch wieder die Schuld in die Schuhe geschoben. Abraham macht, was Sarah sagt. Und er schläft mit Hagar. Und es scheint ja auch gleich zu funktionieren. Die Hagar, die wird schwanger. Und fortan hängt der Haussegen schief, aber so richtig. Denn die Hagar lässt ihre Überlegenheit, dass sie den Sohn für Abraham hat, die Sarah kräftig spüren. Und die revanchiert sich wiederum und demütigt ihre ägyptische Gegnerin. Es gibt nur einen Ausweg für Hagar. Sie flieht, sprichwörtlich und wirklich, in die Wüste. Und dort in der Wüste wird sie vom Engel des Herrn angetroffen. Gott selbst, der ihr an einer Quelle begegnet. Der Engel spricht sie an. Er fragt, woher sie kommt, und dann der Knaller, er schickt sie wieder zurück. Geh wieder zurück, sagt er zu ihr. Aber nicht ohne eine Zusage. Denn Hagar bekommt die Zusage einer großen Nachkommenschaft, dass sie Ismael gebären wird, weil Gott, der Herr, ihr Elend erhört hat. So eine Segensverheißung bekommen normalerweise immer nur die großen Stammväter. Der Abraham, der Isaac, der Jakob. Aber an der Stelle bekommt es die Hagar. Es war mir gar nicht bewusst, das ist mir erst beim Lesen hier neu aufgefallen. Und an dieser Stelle kommt dann unsere Jahreslosung. Hagar sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und drei verschiedene Blickwinkel möchte ich jetzt gerne auf diese Jahreslosung, auf dieses Wort werfen. Das erste, Gottes Blick, unsere Gewissheit. Gottes Blick, unsere Gewissheit. Hagar ist vom Blick, vom Angesicht des Engels des Herrn total angetan. Und deshalb sagt sie dann, du bist ein Gott, der mich sieht. Da steckt Freude und Dankbarkeit dahinter, weil sie weiß, sie hat schlechte Karten. Na, eigentlich übertrieben. Sie hat grottenschlechte Karten. Kein Ass im Ärmel. Aber dafür einen Gott, der an der Quelle wartet. Ein Gott, der ihr mitten in der Wüste begegnet. Und so sieht sie den Gott, der sie sieht, der sie gnädig angesehen hat. Und so heißt später auch der Brunnen an diesem Ort, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Auf Hebräisch, Be'er Lahai Ro'i. Gott sieht alles. Das macht Hagar dankbar, aber manchem von uns macht das vielleicht auch Angst, weil dahinter Erfahrungen stecken, die möglicherweise schmerzhaft sind. Pass bloß auf, Gott sieht alles. Gott weiß, was du für krumme Dinger drehst. Mit der Eigenschaft, alles zu sehen und zu wissen, hat man Menschen auch in der Kirche leider immer wieder Angst gemacht. Und ich glaube, einladend ist das nicht. Wenn ich jemand überzeugen möchte, ihn einladen möchte zu einem Leben mit Jesus, mit Angst kommen wir da, glaube ich, nicht weiter. Vielmehr ist es die positive Erfahrung, dass Jesus sich in meinem Leben zeigt und ich daraufhin dann sage, ja, dem will ich vertrauen, dem soll mein Leben auch gehören. Hagar hat diese Erfahrung gemacht. Vielleicht hätte sie dann gesagt, da ist ein Gott, der sich mir liebevoll zuwendet, obwohl ich nur eine Ägypterin bin. Und eigentlich kenne ich diesen Gott ja gar nicht. Und ich habe gar nichts dazu beigetragen, aber er sieht mich, mein Leben und dieses Kind unter meinem Herzen. Ähnlich wird es auch der Frau am Jakobsbrunnen gegangen sein, als Jesus ihr begegnet ist und wie er entlarvend von ihren 5 Männern und dem 6. und keiner war eigentlich ihr Mann, ihr erzählt. Das konnte dieser Mann gar nicht wissen. Das weiß nur Gott. Unser Gott, der ist kein Big Brother, kein nordkoreanischer Diktator oder chinesischer Parteiführer, der jeden Schritt und Tritt von uns Menschen mit so einer Kamera verfolgt und beim ersten Bombopapierle, das runterfällt, uns dann gleich ins Gefängnis steckt. Hagar, die merkt, dass Gott wirklich sieht. Mit einem anderen Blick, mit anderen Augen wie Sarah oder wie Abraham. Gott sieht in Hagar keine Sache, kein Ding und schon gar keine Gebärmaschine, sondern einen Menschen. Einmalig, wertvoll und kostbar. Gott ist es, der Hagar sucht. Er ist es, der sie in der Wüste findet. Ausgezehrt, hungrig und müde. Wie ist es bei uns zu Beginn eines neuen Jahres? Hungrig hoffentlich nicht nach den vielen Festtagen. Aber ich muss ehrlich sein, der Wechsel so vom 31. Dezember zum 1. Januar hat bei mir ehrlich gesagt 0,0% an meiner Stimmung, meiner Laune oder meinen Gedanken irgendwie verändert. Höchstens beim Kalender, dass ich gemerkt habe, huch, jetzt steht wieder eine 1 für den Monat dran und keine 12 mehr. Und irgendwie haben wir wie so ein leeres Buch vor uns. 365, gut, jetzt nur noch 364, weiße Tage in einem Buch, die sich irgendwie füllen lassen müssen. Da liegt es also, dieses Jahr vor uns. Und ja, so ein bisschen müde bin ich schon auch. Weniger wegen dem Feiern, eher wegen der Gottesdienste. Manche von euch vielleicht eher wegen dem Feiern mit Gästen und Küchenchaos. Oder weil die Tage anstrengend sind, wenn man alleine zu Hause sitzt. Manche würden vielleicht noch Urlaub brauchen, weil das letzte Jahr einfach so anstrengend war. Corona, Energiekrise, kranke Kinder, eigene Wehwehchen, der Verlust in der Familie. Sieht eigentlich jemand, wie es mir geht? Merkt überhaupt jemand, was in meinem Leben los ist? Ja, würde Hagar sagen. Gott sieht es, er nimmt es wahr. Und das ist nicht so ein flüchtiger Blick, wie ihn Eltern immer mal wieder haben, wenn Kinder sagen, jetzt Papa, guck dir doch bitte mal mein neues Lego-Spielzeug an. Und der Papa schaut dann von seiner Zeitung kurz auf und sagt, ah ja, schön, zack, und weiter geht's. Nein, ein echter Blick, ein umfassendes Sehen, ein Wertschätzen. Wen Gott sieht, der ist bei Gott angesehen, wertgeschätzt, wertgeachtet. Bei Gott, da brauchen wir nicht, nein, wir dürfen gar nicht um Aufmerksamkeit betteln. Das würde ihn beleidigen. Es gibt nämlich Schüler, die tun das. Sie stören den Unterricht immer wieder. Nicht, weil sie bewusst stören wollen, sondern weil sie Aufmerksamkeit benötigen. Aufmerksamkeit, die es vielleicht zu Hause nicht gibt. Auch unter Erwachsenen gibt es das. Auch in der Gemeinde, auch in der Kirchengemeinde. Nicht im Schwarzwald, aber überall sonst natürlich. Erwachsene, die kein Danke bekommen, die keine Dankeskarte bekommen, keine Weihnachtskarte, keine Wertschätzung. Und das verletzt. Und der Selbstwert, der rauscht dann so richtig in den Keller. Gott sieht anders. Er sieht dich liebevoll. Sein Blick, der ruht schon auf uns. Wir müssen ihn uns gar nicht erst verdienen. Deshalb raus aus diesem Hamsterrad, raus aus dem Suchen nach Likes auf Instagram, nach der Anerkennung beim Vorgesetzten oder beim Lehrer durch möglichst viele Meldungen. Unser Wert, der hängt an Gott. Und Gott findet uns. In der Wüste, auf dem Schulklo und in der Küche. Blick Nummer 2. Gottes Namen, unsere Kraft. Gottes Namen, unsere Kraft. Die Hagar, die hat eine Sonderstellung in unserer Heiligen Schrift. Nicht nur, weil sie von Gott gesegnet wird, ich habe ja vorhin gesagt, normalerweise nur für die Stammväter, sondern weil sie die einzige in der Bibel ist, die Gott einen Spitznamen gibt. Das hat sich niemand getraut. In der gesamten Bibel hat sich niemand getraut, bis auf die Hagar. Hagar, sie nennt den Namen des Herrn, der zu ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Oder wörtlich im Hebräischen, du bist ein Gott des Sehens. Im Hebräischen braucht man eigentlich nur 3 Worte dafür. Also da gibt es das Wort für Gott und dann, naja, sind eher 2,5 Worte. Und dann gibt es so ein Verb, das heißt sehen, und da hängt irgendwie so ein bisschen noch so ein Ich mit dran, aber nicht so wirklich. Und im Deutschen würde das gar keinen Sinn ergeben. Deshalb macht Luther da so ein langes Du bist der Gott, der mich sieht daraus. Auf Hebräisch El Roi. El Roi. Mit diesem Spitznamen wird Gott nur von Hagar bezeichnet. Andere Namen für Gott finden wir dagegen zuhauf in der Bibel. Da wäre zunächst das El, das von El Roi, das gibt es auch alleine. El steht für Elohim, für Gott. Problem war nur, es gab ja auch noch andere Götter zur damaligen Zeit und die haben ihre Götter eben auch Elohim oder El genannt. Deswegen finden wir an 2.500 Stellen im Alten Testament den Elohim. Aber nur an knapp 2.300 geht es auch um unseren Gott. An diesen El hat man dann oft Worte drangehängt, was man irgendwie an ihm besonders bewundert hat, Eigenschaften, die man ihm zugeschrieben hat. El Shaddai, der Allmächtige. El Elyon, Gott der Höchste. El Olam, Gott der Ewige. Und manchmal, da hat man das El auch hinten dran gehängt. Bet El, Pnu El, Isra El, Gabri El, Dani El. Also wer in seinem Namen hinten ein El entdeckt, der hat den Gottesnamen in sich drin. Und dasselbe, das geht auch mit Jahwe, mit dem Eigennamen Gottes, dem Ich bin, der ich bin. Da gibt es diese Silbe Yah, J-A-H. Und das hängt man dann auch an Worte dran. Jesaja, Elia, Jeremia. Also die Namen, die mit IA enden, immer der Gottesname, der mit drin steckt. Es gibt noch mehr Namen Gottes. Das war jetzt keine vollständige Aufzählung, aber ich will euch ja auch nicht langweilen. Das soll heute genügen an alttestamentlichen Namen für Gott. Hagar gibt Gott diesen besonderen Namen. Und sie lädt damit auch uns ein, dass wir in unserer stillen Zeit, in unserem Beten, ganz egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder am Küchentisch, dass wir Gott mit diesen besonderen Namen ansprechen und dass wir uns dabei neu bewusst machen, was Gott eigentlich alles kann. Und dabei holen wir uns dann neu ins Gedächtnis, wer Gott ist und wie Gott ist. König David fordert uns schon im Psalm 33 dazu auf. Denn unser Herz freut sich seiner, also Gottes, und wir trauen auf seine heiligen Namen. Das ist die Mehrzahl, nicht nur den einen heiligen Namen, auf die Vielzahl der heiligen Namen Gottes. Friedefürst, starker Held, Retter, Heiland, Gott mit uns, wunderbarer Ratgeber, Allmächtiger, Alpha und Omega, König, Lamm, himmlischer Vater, gerechter Richter, Schöpfer, Versorger, Hirte, Herr der Heerscharen, Erlöser, Stärke und Schild, Meister, Tröster, der Ewige, der Gott, der mich sieht. Und ein dritter Blick, Gottes Plan, unsere Hoffnung. Gottes Plan, unsere Hoffnung. Hagar, die ist am Ende, erschöpft und müde, mit nichts dabei, also außer dem Kind von Abraham, dem Kind ihres Chefs. Und auch wenn manche versuchen, die Geschichte von Hagar als die biblische Rechtfertigung von Leihmutterschaft irgendwie herzunehmen, das würde dem Text überhaupt nicht gerecht werden und dem biblischen Gesamtbefund erst recht nicht. Dass Abraham einen Sohn bekommt, das war selbstverständlich auch nicht die Einladung zum Ehebruch. Ganz im Gegenteil. Im vergangenen Jahr, das wusste ich auch nicht, dass es in der Ukraine so viele Leihmütter gibt. Ist mir erst durch den Krieg bewusst geworden und auch durch die Corona-Krise. 3000 Babys werden jährlich von Frauen in der Ukraine ausgetragen, die nicht ihre eigenen sind. Günstig im Vergleich zu anderen Ländern, 40.000 bis 60.000 Euro. Also in den Maßstäben wirklich günstig, in anderen Ländern kostet das anscheinend noch mehr. Schwierig nur, wenn das mit der Abholung der Kinder nicht funktioniert, weil eine Corona-Pandemie dazwischen kommt oder ein Krieg. Vermutlich muss man genauer hinschauen, was in unserem Text passiert. Ein Mann hat mit seiner Magd, und das ist auch wichtig, die Magd, das ist nicht die Zweitfrau, das ist die Sklavin. Das Wort im Hebräischen heißt eindeutig Sklavin. Keine zweite Frau, sondern eine Sklavin. Mit der hat er ein Kind gezeugt. Und dieses Kind, das bleibt bei der Mutter und dann müssen beide in die Wüste. Es kommt einer Leihmutterschaft vielleicht, wenn man so hört, von weitem nahe. Ich glaube aber, dass es zwei grundsätzlich große Unterschiede gibt. Es gibt keinen Vertrag und es fließt kein Geld, wie heute bei der Leihmutterschaft. Und die Mutter, die das Kind austrägt, die wird auch nicht vom Kind getrennt. Damals war das rechtlich ja sogar in Ordnung. Aber in Gottes Sinne war diese Aktion mit Hagar gewiss nicht. Die Autorin Nicola Vollkommer, die bemerkt aus meiner Sicht ganz zu Recht, eine einzige Dummheit reicht, um jahrzehntelang, wenn nicht wie im Fall von Abraham jahrhundertelang, dass dann Folgen entstehen, die wir nicht mehr im Griff haben. Das ist das Wesen von menschlicher Sünde. Ihre Folgen, die wuchern, sie zerstören und sie greifen um sich. Aber eins, das wird uns an Abraham, Sarah und Hagar deutlich. Gott kommt durch diese verworrene Geschichte dennoch ans Ziel. Denn der Isaak, der wird geboren. 14 Jahre später, wir würden sagen mit Verzögerung. Aber genau zu Gottes Zeitplan, genau zur rechten Zeit. Und warten können wir Menschen schlecht. Ich kann auch nicht gut warten, ich gebe es zu. Ich denke aber da an Nelson Mandela. 27 Jahre lang sitzt er im Gefängnis in Südafrika und wartet darauf, dass die das in Südafrika endlich mal hinbekommen und er freigelassen wird. Ein Pastor, der hat es einmal so beschrieben, wenn wir Gott bitten, auf uns aufzupassen, uns zu segnen und zu leiten, dann werden wir uns in Geduld üben müssen. Vertrauen oder nicht, das ist unsere Entscheidung. Mir ist die Hagar-Geschichte einerseits eine Mahnung, was mein Handeln denn so anrichten kann. Aber andererseits ist es auch und vor allem eine unverbrüchliche Gewissheit. Selbst aus meinen Fehlern, aus meinen gut gemeinten Versuchen, was Richtiges zu machen, die dann krachend scheitern, kann Gott etwas Gutes machen. Abraham hat er nicht im Stich gelassen. Sarah wurde von Gott auch nicht im Stich gelassen. Hagar auch nicht. Und wir auch nicht. Gottes Plan, der ist größer, als dass unsere Fehler Gott durcheinander bringen könnten. Dass Gott mit dieser Welt und mit mir ans Ziel kommt, das ist meine feste Gewissheit. Weil Gott eben nicht nur mich sieht und meine Situation, sondern er sieht die Zukunft und er sieht die ganze Welt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und am Ende der Predigt soll heute ein Versuch stehen. Das habe ich noch nie gemacht vor Publikum. Ein Versuch, die Geschichte von Hagar in poetische Form zu packen. Und vielleicht war es auch nichts, aber anhören müsst ihr es euch jetzt trotzdem. Du siehst mich. Ganz egal, wo ich bin, Intensivstation, Alltag oder Wüste, ich gehe dir nicht aus dem Sinn. Das ist dein Versprechen, daran lässt du dich messen. Frei von meinen Interessen gilt mir dein Wort, ich bin dein Zufluchtsort. Du bist da und mir so unendlich nah, auch wenn meine Gefühle trügen und meine Gedanken lügen. Sind es deine Spuren im Sand, die mich tragen? Oder darf ich fragen, wo bist du, du, der du lebst, mich aus dem Staub erhebst, früher Wunder, große Taten und jetzt? Soll ich verzagen? Es gibt tausend Gründe, die mir sagen, Gott lässt dich im Stich. Aber ich will fragen, wo ist so ein Gott, der um mich wirbt, indem er stirbt? Gott, du hast mir nicht nur Hoffnung gemacht, sondern direkt heilsame Vergebung gebracht. Ließ es dich festnageln und den Spott über dich auf Golgatha niederhageln. Alles hat es dich gekostet. Deinen Ruf, deinen Ruhm, dein Recht. Dabei warst du alles andere als schlecht. Die Situation, die schien so groß und meine Kraft so klein. Ängste wuchsen mir über den Kopf. Sorgen wuchsen wie ein Zopf. Tränen kullerten die Wangen entlang. Im Gehirn ein nie endender Argumentationsstrang. Hier stehe ich und du kannst nicht anders, als neben mir zu stehen und deine Hand auf meine Schulter zu legen und mich liebevoll anzusehen. Du bist der Schöpfer und ich dein Eigentum. Du bist der Vater und ich das Kind. Du bist der gute Hirte und ich das Schaf. Ich darf staunen und erkenne unterm Strich, du siehst mich. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr unser Gott, du liebender himmlischer Vater, bei dir sind wir angesehen. Dein liebender Blick, der gibt uns Kraft und Mut. Und darum treten wir jetzt vor dir ein für diejenigen, die wie Hagar allein und unbeachtet sind. Wir bitten dich, sieh diejenigen an, denen Böses und Gewalt angetan wurde und die nicht wissen, wohin sie gehen sollen mit ihren seelischen Wunden. Gott, sieh diejenigen an, die im Loch einer Krankheit festsitzen und wo niemand da ist, der sie rausholen kann. Gott, sieh diejenigen an, deren Zukunft in Trümmern liegt und die verzweifelt an den morgigen Tag denken, weil sie überhaupt nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und Gott, sieh auch diejenigen an, die sich in der Jagd nach Glück und Geld verlieren und dabei andere niedertrampeln. Und wir bitten dich auch, dass du diejenigen ansiehst, die die Last großer Verantwortung tragen und die darin nur von wenigen verstanden werden und immer heftige Kritik verkraften müssen. Sieh diejenigen an, die um deines Namens willen verfolgt werden, Gefahr und Bedrängnis ertragen müssen. Sieh uns an, die wir so oft wegschauen und verzagen, statt in deiner Kraft und Liebe das zu tun, was wir tun können. Und sieh diejenigen an, die am Ende ihres Lebens stehen. Sei ihnen nahe. Sieh diejenigen an, die um einen lieben Menschen trauern. Schenke ihnen deinen Trost. Und gemeinsam beten wir, bis du, Jesus, kommst und alle Menschen dich sehen und sprechen gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Also das Los für die Gemeinschaft lautet: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, spricht der Herr. Das steht im 1. Mose, Kapitel 12, der Vers 2. In dem Maß, als wir dem Segen Gottes in unserem Herzen Raum geben, werden wir auch wieder ein Segen sein für andere. Also ich wiederhole es nochmal. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, spricht der Herr. Und was gibt es eigentlich Schöneres für dieses neue Jahr, für uns als Gemeinschaft, für den Christustreff, fürs Hoffnungsland, alles, was mit uns APIs zu tun hat. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, spricht der Herr.
Und so geht in diesen Abend und in das kommende Jahr unter dem Segen des Herrn, der euch sieht. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.